Er ist einer der derzeit bekanntesten Gastro- und Barpersönlichkeiten in Deutschland. Und nicht zuletzt, da er und sein Team 2019 zur neuen Bar des Jahres bei den Mixology Bar Awards gekürt wurden. Also mit ihrer Bar Jigger & Spoon sind sie in kurzer Zeit zu einer der Bars in Stuttgarts Gastroszene aufgestiegen. Im Interview verrät dir Erik Bergmann, wie ein gutes Whisky-Beratungsgespräch aussehen kann, und zudem zeigt er, warum es sich lohnt, vor einem Whisky-Tasting Wodka zu servieren. Und er beantwortet die Frage, ob Whisky überhaupt für Cocktails geeignet ist. Willkommen zum Whisky-Podcast von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Rhein. Wenn Erik seine Schicht im Jigger & Spoon beginnt, stehen hinter ihm im Backboard der Bar rund 200 Whiskys zur Verfügung. Also eine immense Auswahl, dass das Team der Bar sowohl für geniale Cocktailkreationen nutzt, als auch für den Pur-Ausschank inklusive Beratung. Bevor wir nun gleich ins Interview starten, möchte ich dich noch herzlich in den Eifer Spirits Whisky Club auf Facebook einladen. Unsere Whisky-Community besteht aus Whisky-Fans jeglichen Levels, also vom Einsteiger bis zum Experten. Und dort triffst du andere Whisky-Fans und erhältst regelmäßig interessante Infos über Neuerscheinungen und Hintergrundberichte. Also einfach bei Facebook nach Eifer Spirits Whisky Club suchen. Und den Link dahin, den habe ich dir auch in die Beschreibung dieser Episode gepackt. Und nun viel Vergnügen mit dem Interview. Erik, wie schaut es eigentlich aktuell bei euch durch die Corona-Krise so aus? Also kommt ihr einigermaßen mit Jigger & Spoon und eurem Team so zurecht?
Tatsächlich, klar, war alles ein bisschen ungewiss, gerade als wir letztes Jahr halt auch zumachen mussten im März. Jetzt im zweiten Lockdown sind wir ja durch die November- und Dezemberhilfen und auch die Übergangshilfen, die Abschläge sind da. Da sind wir eigentlich mittlerweile safe und ja, genießen ein bisschen die freie Zeit, sage ich mal. Ja, so gut es geht. Haben einfach mal Zeit, das zu tun, was im laufenden Betrieb eben nicht funktioniert oder nicht geht zeitlich. Und ansonsten freuen wir uns tatsächlich schon auf den Reboot, auch wenn der momentan jetzt zum momentanen Zeitpunkt, wohl wie es aussieht, noch leider sehr weit weg ist.
Aber das klingt jetzt so, wie du es beschreibst, klingt das ja bei euch, ja, positiv ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber wenn ich mir so die Meldungen in den Medien und auch aus sozialen Medien ansehe, da sieht es bei dem einen oder anderen schon düster aus. Ich glaube, wenn ich den fragen würde, wäre er dann deutlich pessimistischer als ihr. Aber was habt ihr da anders gemacht oder ja, vielleicht sogar richtig gemacht?
Ja, also tatsächlich, das klingt manchmal so ein bisschen überheblich, aber wir haben erstens gut gewirtschaftet. Das klingt ein bisschen doof, aber ist tatsächlich letzten Endes der Fall. Wir haben halt immer ein Worst-Case-Szenario gespielt und immer geschaut, wie verhalten wir uns, wenn dieser Fall oder jener Fall eintritt. Und letzten Endes haben wir auch tatsächlich nichts schwarz gemacht. Also das komplette Personal immer angemeldet, nichts neben der Kasse irgendwie gewirtschaftet. Und von dem her fallen halt die Hilfen auch dementsprechend aus. Also da können wir uns tatsächlich verhältnismäßig nicht beschweren. Also klar, wir aufmachen auf jeden Fall besser, zumindest mal ohne Corona, klar. Aber mit der momentanen Situation, mit den Inzidenzzahlen und mit eventuell sogar noch Sperrstunden, wäre das meiner Meinung nach halt einfach kein lukrativer oder kein rentabler Betrieb, zahlenmäßig gesehen. Ja.
Wie schaut es denn bei euch von Herstellerverträgen aus, also von der Spirituosen-Szene oder Spirituosenindustrie? Habt ihr da jetzt noch aktuell Verträge laufen, so zum Beispiel Mindestabnahmemengen, die euch nach wie vor verpflichten, was abzunehmen?
Ja, also wir haben sogenannte Werbekostenzuschüsse, also WKZ-Verträge und auch Rückvergütungsverträge, die wir mit verschiedenen Firmen tatsächlich natürlich unterzeichnet haben. Einerseits ist es ganz praktisch, dass ich da auch ein recht realistisch-pessimistischer Rechner bin und die Absatzzahlen nicht himmelhoch jauchzend in den Himmel gesetzt habe, sondern realistische Ziele formuliert habe, vielleicht sogar ein bisschen oder ja, teilweise sogar arg drunter, die wir dann die letzten Jahre zwar komplett überschossen haben, aber dementsprechend kommt uns dann dieses Jahr das Ganze ein bisschen zugute, dass wir da nicht zu sehr in Zugzwang kommen. Aber auch da muss man sagen, die Firmen wissen alle, was Sache ist. Ja, da dreht einer da dreht keiner einen Strick draus, sondern die sind da sehr offen und sagen, hey, man kann den Vertrag entweder verlängern oder es gibt hier andere Möglichkeiten. Also da steht jetzt niemand vor der Tür mit einem LKW Ware und sagt, so, und die muss jetzt weg, ja, sondern die sind da wirklich ganz entspannt, ja. Und tatsächlich konnten wir die eine oder andere Rechnung auch stellen. Das ist super. Und eigentlich sind wir alle mit denen super in Kontakt. Und das ist was ich schon immer predige, mit den Leuten einfach reden. Ja, also bei manchen funktioniert es natürlich nicht, auch zum Beispiel manche Vermieter sind da haben nicht ganz so ein offenes Ohr, das kann man verstehen, muss man nicht, ist halt einfach so, ne? Aber in den meisten Fällen ist es so, wenn man miteinander kommuniziert und offen redet, dann ist es eigentlich auch kein Problem. Ja, meistens.
Aber es ist, denke ich, von der Industrie natürlich auch klar, auf der einen Seite jetzt, ja, ich sag's mal salopp, nett, um euch unter die Arme zu greifen oder generell der Gastroszene. Aber ich denke, es ist auch in deren Sinne nachhaltig, weil was bringt es denen, euch jetzt oder jetzt auf die Einhaltung der Verträge zu pochen, wenn ihr die mit Mühe und Not abstottern könnt und das dann euer letzter Sargnagel wäre? Bringt ihnen ja im letzten Endes auch nichts.
Absolut, absolut. Und das wissen die auch. Wir pflegen mit allen oder ja, mit fast allen Firmen eigentlich ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Daher habe ich da auch nie dran gezweifelt, also dass es da irgendwelche Probleme gibt. Aber klar, natürlich, die wissen ja auch. Also ich schätze mal, es ist beim Vermieter ähnlich. Ja, wenn kein Geld mehr auf dem Konto ist und man die Kohle nicht überweisen kann, dann ist halt einfach nichts da. Klar kann der Vermieter einen dann immer noch rausschmeißen, im allerschlimmsten Fall. Aber ich denke mal, wenn die vorherigen Jahre ein gutes Verhältnis waren oder in einem guten Verhältnis waren, dann hat man dann natürlich auch ein Interesse daran, das so in Zukunft auch weiterzuführen.
Wie entscheidet ihr da eigentlich, was generell eingekauft wird? Also ist das eher so bei euch so ein, ja, eine Art Glücksspiel in der Hoffnung, der Gast findet es dann toll, was ihr auch toll findet? Oder habt ihr da so eine Strategie bei der Auswahl der Produkte, die ihr einkauft?
Also die erste Strategie ist, dass der große Vorteil ist, dass wir zu zweit sind. Das heißt, da reden zwei mit, also der Uwe Heine, mein Partner und ich, mein Geschäftspartner und ich. Wir entscheiden das beide zusammen. In erster Linie gehen wir tatsächlich immer nach dem Geschmack. Also gerade jetzt in der Anfangszeit vor 3 Jahren oder mittlerweile 4 Jahren war das immer ganz interessant. Wir haben echt jede einzelne Flasche in unserem Backboard und da reden wir von über 700 Spirituosen, haben wir gemeinsam besprochen, teilweise ein bisschen gezopft, dann im Spaß. Aber ich glaube, diese Auswahl ist ganz gut geworden, ja, und kommt tatsächlich auch gut bei den Gästen an. Also ja, einerseits könnte man von Glücksspiel reden, andererseits haben wir, glaube ich, auch so durch unsere Erfahrung ein bisschen ja, den Eindruck, was dem Gast schmecken könnte. Ja, gerade bei der Auswahl ist es auch so, wenn man in unser Backboard schaut, wir haben wenige Ausreißer, die im Preis extrem nach oben gehen. Also die Flaschen über 150 Euro sind wirklich sehr, sehr wenige und dann ja, tatsächlich extrem hoch, weil wir auch einfach der Meinung sind, dass wir Flaschen, die im mittleren Preissegment, wenn wir jetzt beim Whisky schauen, so was zwischen, ich sage jetzt mal 40, 50, 60, 70 Euro, ja, auch mal ruhig mal die 100 Euro, dass das sich eben besser verkauft und einfacher verkauft und wir dementsprechend auch eine bessere Drehung drauf bekommen und der Whisky dann dementsprechend auch so schmeckt, wie er schmecken soll, dass wir da eine bessere Chance haben, ja, wenn wir in dem Bereich bleiben. Weil was bringt es mir, wenn ich einen 1.000-Euro-Whisky dann trinke, der aber schon seit 4 Jahren offen ist. Ja, mein Vater hat früher immer gesagt, hey, das wird nicht schlecht. Doch meiner Meinung nach ist es nicht so toll nach einem Jahr. Also ich bin immer der Meinung, man sollte schon, in einem Jahr sollte die Flasche schon leer sein.
Weil du jetzt auch gerade Whisky ansprichst, wie viel habt ihr davon so an der Bar, also Anzahl der Abfüllungen?
Also Anzahl der Abfüllungen müssten wir momentan bei circa 210 liegen.
Tatsächlich. Nur Whiskys.
Genau. Nur Whiskys, ja. Die gesamte Bandbreite, wenn ich glaube, alle Produkte zusammenfasst, sind wir bei über 1.000 Produkten, die wir in unserer Bar haben. Und dementsprechend haben wir dann schon eine gute Auswahl, ja. Also das gliedert sich aber natürlich auch in verschiedene Dinge. Also Gin ist natürlich auch sehr stark, ja. Beim Rum sind wir auch ganz gut aufgestellt. Aber Whisky ist tatsächlich die größte Sparte, wenn man es mengenmäßig und verhältnismäßig sieht.
Aber wo habt ihr da einen Schwerpunkt? Also Bourbon Blends oder Single Malts? Wie ist das so bei euch, die Verteilung?
Von den Blends haben wir relativ wenig. Also wir sind schon sehr Single Malt-lastig. Allerdings gehen wir auch in die amerikanische Richtung, aber auch ein bisschen irisch. Ja, also da tatsächlich querbeet, relativ wenige Blends. Aber auch die sind natürlich da. Also bei 210 verschiedenen Sachen ist oder verschiedenen
kommt,
Flaschen.
Kommt der ein oder andere Blend vor.
Ja. Definitiv, ja. Was ja auch nicht schlecht ist. Aber es ist zumindest für jeden mal was dabei. Ja. Einen schönen Bourbon oder eben halt auch dementsprechend der wundervolle, torfige Single Malt ist da auf jeden Fall mit im Programm.
Und wenn man jetzt mal hin zum Mixen geht, also zum Cocktailmixen, was ist da so hauptsächlich, ja, wo bei welcher Kategorie bedient ihr euch da hauptsächlich?
Also wenn ich es jetzt auch da mengenmäßig sehe, dann sind wir da klar mixtechnisch beim Bourbon.
Ja, also hat das jetzt nur finanzielle oder auch aromatische Gründe?
Das hat tatsächlich aromatische Gründe in erster Linie und der Whisky Sour, also der ganz klassische Whisky Sour mit bei uns Maker's Mark Bourbon, Zitronensaft, frischem und Zuckersirup, ist tatsächlich einer unserer Topseller. Und dementsprechend auch der Old Fashioned ist erstaunlicherweise, das hätten wir am Anfang nie gedacht, dass der auch einer der Topseller wird. Aber die beiden Getränke sind ganz weit vorne. Und hier funktioniert es natürlich, böse gesagt, für die breite Masse am besten, wenn man einen Bourbon nimmt, der auch für alle bekömmlich ist. Aber wir haben natürlich auch da überhaupt kein Problem damit, andere Spirituosen oder andere Whiskys zu vermixen, wie jetzt auch. Also Beaumont 15 kommt tatsächlich auch recht oft vor, dass wir den vermixen oder ein 12er sogar. Also 12er ist unser Standard, wenn es ein bisschen in die rauchigere Richtung gehen soll, zum Vermixen. Also wenn jemand einen Isla Sour oder so, nennen wir das, gerne hätte, dann machen wir das mit einem Beaumont 12. Aber wir schrecken tatsächlich auch ganz böse nicht zurück. Jegliche Spirituosen, sie wünschen wir spielen, zu nutzen und zu vermixen.
Also keine so Allüren, den und den Whisky werde ich auf gar keinen Fall, egal für welchen Kunden, in irgendeinen Cocktail schütten.
Wir sind das gut los.
Okay, gut, okay.
Sehr gut. Und wenn irgendjemand seinen 1.000-Euro-Cognac mit Coke Zero haben möchte, es ist vielleicht nicht im Sinne des Erfinders, aber wenn er das möchte, warum soll ich meinem Gast den Stempel aufdrücken, wie er was zu trinken hat? Vielleicht erleichtert das mein eigenes Gewissen, wenn er aber dann daheim sitzt und es sich selber zusammenschüttet, dann ist es auch wieder sein eigenes Ding. Gut, manchmal haben wir das schon, also wenn tatsächlich einer so einen 1.000-Euro-Cognac mit einer Cola bestellt, dann stelle ich das noch nebeneinander.
Zusammenmischen muss man. Also den letzten Akt, den letzten Schritt gehst du dann nicht mehr.
Okay. Genau, um nicht in die Barkeeper-Hölle zu kommen, praktisch so schön umgangen. Ja, das letzte Messer muss er selber reinschneiden. Also auch Perfect Surf technisch, da machen wir das so, wir stellen es sowieso dazu. Hätte ich aber jetzt, also wenn du mich jetzt vor 10 Jahren gefragt hättest, hätte ich tatsächlich damit so ein Problem gehabt. Mittlerweile als Barbesitzer. Wie gesagt, sie wünschen mir spielen, was der Gast möchte, sofern es ethisch in Ordnung ist, so dehnbar sind unsere Grenzen, ist das für mich in Ordnung.
Aber ich muss auch sagen, das find ich jetzt persönlich auch den richtigen Ansatz, weil zum Beispiel, wo ziehe ich da jetzt zum Beispiel die Grenze? Weil der eine sagt, ein Whisky kommt nur ins Nosing-Glas, Tumbler ist absolut inakzeptabel. Der andere sagt, Eis ist okay, der andere sagt, Eis ist absolut inakzeptabel. Und ja, wenn einer halt sein Cognac oder sein Whisky für 1.000 Euro mit einem Filler aufgepimpt haben will, der eine sagt okay, der andere sagt, da ziehe ich die Grenze. Also ich finde es auch immer sehr, sehr schwierig zu sagen, ab dann ist es kein Genussmittel mehr, so darfst du das nicht trinken. Und von daher, muss ich sagen, sehe ich es genauso. Also wenn er das möchte, wenn es ihm Freude bereitet und eine schöne Zeit, warum nicht?
Ja, das Thema Eis ist natürlich ein ganz, ganz, ganz schwieriges beim Thema Whisky. Ja, wir machen auch das. Also wir machen es natürlich nicht standardmäßig. Also wenn jemand nichts dazu sagt, dann servieren wir unseren Whisky im Nosing-Glas und natürlich pur. Ja, wenn er sagt, er hätte gern ein paar Tropfen Wasser dazu, dann liefern wir, ja, letztens hatte ich gerade die Diskussion, ob jetzt Pipetten sinnvoll sind oder nicht. Ich sehe es als sinnvoll an, weil man so halt ein bisschen besser dosieren kann. Dann liefern wir eine Pipette dazu. Ja, wenn es jemand auch auf Eis haben möchte, dann machen wir auch das. Ja, weil wenn er das so gewöhnt ist und so möchte, man kann ja hier und da ganz vorsichtig vielleicht mal so nachfragen, wenn er, keine Ahnung, sein, was nehmen wir, ja, King Alexander irgendwie auf Eis haben möchte, dann frage ich kurz nach, auf Eis? Und wenn er sagt dann ja, dann mache ich das auf Eis. Ja, das ist für mich in Ordnung. Manchmal kann man ja sogar da den Weg gehen. Man schenkt den Whisky in ein Nosing-Glas ein, so kann man es ja auch entsprechend schön abmessen und liefert das Nosing-Glas getrennt mit einem Tumbler mit Eis. Und dann kann er auch selber dann immer noch entscheiden, ob er sich das dann reinleert oder nicht. Ja, manchmal gibt's dann auch, dann entgeht man auch den Missverständnissen. Am Ende wollte er das Eis separat haben. Ja, gibt's auch. Und dann ist der Alexander schon im Glas. Ja, was machst du dann? Deswegen da einen sogenannten Perfect Serve einfach separat dazu und alles ist gut.
Und beratet ihr eure Gäste dann auch, weil du hast jetzt gesagt, du servierst es dann teilweise auch getrennt, dass der Kunde selber entscheiden kann, aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu euch kommen und einen Single Malt trinken möchte, jetzt aber nicht genau weiß, ja vielleicht auch nicht weiß, was ich möchte und nicht weiß, was ich habe, geht ihr da noch so ein Beratungsgespräch durch, um herauszufinden, was in Bezug jetzt auf euer Portfolio dem Kunden am besten zusagen könnte?
Definitiv, definitiv. Also wir erörtern das meistens in so einem kleinen Gespräch, ja, und klopfen erstmal ab, kennt sich die Person denn überhaupt aus? Hat die denn schon mal einen Whisky überhaupt getrunken? Ja, und wenn da ein netter junger Herr vor mir sitzt, der sagt, er hätte jetzt gerne einen Whisky, und dem werde ich jetzt garantiert nicht direkt von Anfang an einen Oktomoor ins Glas schütten, sondern da tasten wir uns vorsichtig ran. Ja, magst du das irgendwie? Also manche, die jetzt auch noch nie Whisky getrunken haben, können ja mit diesen Begriffen torfig, rauchig gar nichts anfangen. Ja, ich hatte letztens erst die Diskussion mit online, dass der Jack Daniels nämlich ihm viel zu torfig sei. Okay. Ja, nun, auch da kann man... ja, also wir versuchen halt nicht, oder wir möchten nicht belehren. Also wir möchten eher so ein bisschen an die Hand nehmen. Und da sind wir uns auch nicht so schade, hier und da auch durchaus mal die Person an die Hand zu nehmen und auch mal eine Mini-Verkostung zu machen. Ja, weil bevor ich irgendwie 5 oder 4 Zl, in dem Fall 4 Zl einschenke und es ihm nicht schmeckt, er muss es dann auch noch bezahlen und hat keinen Spaß damit, dann habe ich auch nichts gewonnen. Ja, dann schenke ich ihm lieber einen Mini-Tropfen ein, er kann es probieren, hey, das ist gar nichts für mich. Und in der Regel, muss ich wirklich sagen, landen wir am Anfang beim Bourbon, auch wenn viele zuerst ihren Kopf schütteln und weil sie irgendwann eingetrichtert haben, dass es unbedingt ein Single Malt aus Schottland sein muss. Ja, aber mittlerweile sind ja tatsächlich da ganz gute Produkte aus den Vereinigten Staaten auf dem Markt, auch wenn einige hier jetzt die Augen verdrehen und rollen werden. Aber da bin ich ganz klar der Meinung, dass das durchaus auch eine Daseinsberechtigung hat.
Lass uns doch an der Stelle mal so ein fiktives Beratungsgespräch durchmachen. Also ich bin jetzt der Gast, ich komme zu dir an die Bar und ich komme an einem Samstagabend, wo man doch wirklich ganz viel Zeit für lange Gespräche mit dem einzelnen Gast hat.
Ja, alles schon da gewesen, Aber, ja, okay, ja, okay. Gerne.
Und ich habe jetzt Lust auf einen Whisky und ich kenne mich jetzt gar nicht aus. Ich habe mal gehört, Whisky soll gut sein und ich warte, bis du zu mir an den Tisch kommst und frag dich, ob du mir einen Whisky empfehlen kannst. Was wäre da deine erste Frage?
Meine erste Frage wäre tatsächlich, was du denn sonst gerne trinkst?
Gin Tonic bisher.
Gin and Tonic bisher, okay. Und dann speichere ich in meinem Kopf schon mal ab. Also wenn du jetzt gesagt hättest, irgendwie Daiquiri oder ich trinke auch sonst gern rum, ja, dann wüsste ich direkt schon mal, okay, mit Pur-Spirituosen hat er jetzt schon mal weniger Probleme. Ja. Mhm. Wenn du jetzt sagst, Gin Tonic, macht es das Ganze natürlich ein bisschen komplizierter.
Dann klar, ich meine, mit Samstagabend, da muss schon ein bisschen Herausforderung her.
Ja, ja, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Ja, die drei Reihen schon an der Bar, ja, yeah. An der
Bar, die Hälfte der Servicekräfte krank.
Definitiv. Herzlich willkommen, Gigant Spoon. Nee, tatsächlich hatten wir mit der Krankheit. Mit der Krankheit hatten wir tatsächlich ein Problem. Gott sei Dank. Toi, toi, toi. Und ein großes Lob da auch ans Team. Und momentan natürlich während der Corona-Zeit ist alles ein bisschen entspannter. Wir waren ja vor Corona eigentlich eine High-Volume-Bar mit 160 Gästen in der Hochzeit gleichzeitig an einem Samstagabend. Aber auch da versuchen wir uns einfach die Zeit zu nehmen. Okay, machen wir weiter. Also Gin and Tonic hast du gesagt. Alright, perfekt. Schon mal einen rauchigen, torfigen oder einen anderen Whisky getrunken? Fragezeichen.
Ja, hatte mir damals aber überhaupt nicht geschmeckt. Ich glaube, das war Lafroy oder so hieß der.
Lafroy, ne? Sagen wir. Der Lafroy, ja. Ah, okay, also ein Lafroy. Okay, super. Dann wäre für mich schon die Entscheidung klar. Ich würde ihm ein halbes CL in einem Basil Hayden's einschenken. Und wenn ich tatsächlich sogar noch Zeit habe und der Wodka-Shot noch nicht auf der Bestellliste war, dann würde ich ihm vielleicht sogar einen mini kleinen Wodka-Shot einschenken, den er vorher trinken soll. Kein Witz. Weil nämlich wir ja alle wissen, dass der erste Schluck Alkohols oder der erste Schluck Spirituose ja ein bisschen brennt. Und in Tatons mache ich das auch super gern, dass ich einfach nur so zu neutralisieren einen Wodka einschenke, ein kleines Schlückchen Wodka, damit das erstmal so ein bisschen gelevelt wird und dass einfach der erste Kandidat des Tastings nicht komplett ablust.
Weil der Alkohol erstmal erschlägt.
Richtig, ja, also in der Anfangszeit habe ich da immer natürlich direkt die Keule gebracht und dann das ganze Glas, dann wurde das probiert, oder? Dann wurde das probiert und dann wurden direkt die Augen verdreht, viel zu kräftig, viel zu stark, der Alkohol, so. Und das umgehst du halt, wenn du den Luxus hast und dir das leisten kannst, ja, kalkulatorisch, dann würde ich da immer das versuchen, weil die Erfahrung zeigt, dass man tatsächlich den Gast dann auch behält und der durchaus dann auch nicht abgeneigt ist, den einen oder anderen Whisky oder nochmal genau denselben nachzubestellen.
Okay, gut, also du hast mir jetzt den Mund neutralisiert mit Wodka und als nächstes kommt ein Basil Hayden und ich probiere ihn, finde ihn ganz gut. Und dann, ja, ich würde jetzt aber doch gerne mal was aus Schottland probieren. Ich habe gehört, die Schotten sollen so besonders gut sein und da würde ich mich jetzt auch gerne vortasten. Hast du was von, ja, im Vergleich zu in Richtung Basil Hayden, aber eher aus Schottland?
Jetzt kriminell. Schottland, ich würde dann knallhart, ja, ich bin da echt, also klar, wir könnten noch den kleinen Schwenker über Irland machen, aber wenn er wirklich unbedingt Schottland will, Sie wünschen wir spielen, da waren wir ja bei dem Thema, da würde ich wirklich tatsächlich mit einer kleinen Keule um die Ecke kommen. Und zwar mit einem Bobo 15. Schönes Sherry Cask Finish ist tatsächlich meiner Erfahrung nach für die meisten noch ein schöner Einstieg in die Welt von Eiler.
Auch wenn er keinen rauchigen Whisky mag.
Hat er gesagt, er mag keinen rauchigen? Naja, weißt du, wenn du, also er hatte ja gesagt, dass er Lafroy nicht so mochte, dann ist natürlich auch immer die Frage, ob es wirklich der Lafroy war, davon mal abgesehen. Aber ich habe einige Kandidaten tatsächlich schon gehabt, die Lafroy und Lagavulin halt so, denen das gar nicht geschmeckt hat und die dann mit einem Bono 15 sowas von zufrieden waren, von dem her. Aus erfahrungstechnischen Gründen, ja, so würde ich es machen.
Okay. Echt sehr, sehr interessant. Also ich wäre jetzt intuitiv in eine andere Richtung gegangen, aber spannend.
Echt. Was hättest du gemacht? Jetzt bin ich neugierig.
Naja, ich hätte für mich wäre dann im Kopf abgespeichert gewesen, Lafroy mag er nicht. Ich wäre dann davon ausgegangen, okay, diese schwer torfigen mag er nicht und ich hätte es dann erstmal grundsätzlich in eine andere Richtung probiert, unabhängig vom Torf. Also ich wäre dann eher, weil Basil Hayden ist ja komplex, aber trotzdem kräftig und komplex und sehr aromatisch. Ich wäre dann wahrscheinlich eher so in die Highlands gegangen oder den ein oder anderen Space Cider.
Ja, super interessant. kann man machen, habe ich auch schon mal gemacht und des Öfteren. Und die Erfahrung hat dann immer gezeigt, nee, nee, also das ist ja nicht Schottland.
Oh, so, okay. Ja.
Und dann, genau, meine Reaktion ist dann auch so, okay. Und ich sag's mal so, dann kannst du immer noch zurückrudern. Ja, wenn du ihn den Bomber 15 probieren lässt, und ich sag immer, der Bomber 15, ich werde nicht bezahlt von denen, und wir haben auch keinen Kundenvertrag, ja, was das angeht, mit Bomber, was Bomber 15 angeht. Aber dass es hier noch locker flockig und entspannt um die Ecke kommt und keine riesige Keule ist. Und die meisten verbinden einfach mit Schottland dieses rauchig-torfige, zumindest die halt natürlich noch nicht so viel probiert haben. Und dementsprechend kommst du auch mit der Erwartung dann zurecht, die Leute in ihrem Kopf wohl offensichtlich haben.
Das stimmt. Also die Erfahrung, die muss ich aber sagen, die mache ich vor allen Dingen die letzten Jahre. Also wenn die Leute das erste Mal zu Whisky kommen oder zu Scotch allgemein, zu Malt Scotch Whisky, dann merkst du häufig, dass sie nicht neutral kommen, sondern dass sie schon so ein Bild im Kopf haben, schottischer Whisky, das ist ja der rauchige. Und da merkt man wirklich, was für ein Erfolg rauchiger Whisky in den letzten Jahren hatte, dass das wirklich so das komplette Bild von Single Malt weltweit oder vor allem jetzt also Deutschland und Kontinentaleuropa extrem prägt.
Ja.
Wenn wir jetzt mal so die andere Whiskys anschauen, da gibt es ja zum Beispiel noch Nika from the Barrel, also die japanische Liga, der wurde damals ja auch ursprünglich für den europäischen Markt und für die Gastro entwickelt. Ist das bei euch ein Thema? Also japanischer Whisky oder speziell Nika from the Barrel?
Also ja, tatsächlich haben wir da recht offenen Brand Call, nennt man das ja bei uns. Also wenn der Gast kommt und genau seine Wahl bereits schon vorgefertigt hat, weil er entweder das irgendwo gelesen hat oder weil er tatsächlich den Whisky schon kennt und ihn super findet. Ja, haben wir da. Hatte ich auch tatsächlich schon in meinem ersten Barprojekt auch schon in der Backbar stehen. Ich finde es ein super Produkt, schön ausgewogen. Ja, Preis-Leistung ist okay, passt, kann man machen und wird tatsächlich oft nachgefragt. Also grundsätzlich auch, machen wir nochmal, und wird tatsächlich oft nachgefragt, der Nika from the Barrel. Wir sind da ja nicht sehr breit aufgestellt, was tatsächlich die japanischen Whiskys angeht. Ich glaube, da haben wir 5 momentan im Portfolio. Wir haben das Glück gehabt, noch recht viele Hackschuh 12er uns besorgen haben zu können. Den finde ich auch ganz toll. Und dementsprechend haben wir den auch natürlich im ganz normalen offenen Ausschank. Aber ja, Nika wird regelmäßig bestellt.
Okay, na gut, neben Japan jetzt, wir hatten jetzt schon mehrere angesprochen, Irland, Schottland, Japan, gibt es jetzt noch einige andere Whisky-Nationen, auf die eine oder andere kommen wir später noch, aber lass uns jetzt mal zu Whisky und Cocktails kommen. Wenn ich mir nämlich jetzt so die Barkarten oder auch so die Cocktail-Kompendien ansehe, wie jetzt ja zum Beispiel ein Klassiker, Schumann's American Bar oder Cocktailien von Mixology, das sind so die klassischen Mix-Spiritosen. Jetzt ist es einfach mal ganz banal gerechnet an der Anzahl der Rezepte, sind ja Rum und Gin, das hast du ja vorhin auch schon indirekt erwähnt. Und ich muss echt sagen, von der Anzahl fällt Whisky ganz weit zurück. Kann ich jetzt irgendwie daraus schließen, dass sich das Aromenprofil von Whisky ja nicht sonderlich für Cocktails eignet?
Das sehe ich nicht so. Also gerade, okay. Ich kann ja da auf unsere Verkaufszahlen zurückgreifen und sehe, okay, der Gin and Tonic ist natürlich ganz weit auf Platz 1. Der aber dann direkt gefolgt wird von Whisky Sour.
Okay, also, gut, aber du hast ja vorhin schon Old Fashioned angesprochen, du hast jetzt Whisky Sour angesprochen, aber das, gut, volumenmäßig, also quantitativ schon, aber wenn ich jetzt generell einfach mal schaue, wie viel Vielfalt es gibt an den, gut, natürlich, man kann jetzt unzählige neue erfinden, aber wenn ich mir jetzt so einfach die bisherigen, die es in die klassischen Companion geschafft haben, da ist einfach eine Unzahl an Rum und Gin sind einfach mittlerweile Klassiker. Aber ja, bei Whisky ist es eine Handvoll.
Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Es ist, ja, klar ist einerseits halt auch der Rum ein Crowdpleaser. Ja, das kriegst du relativ einfach und relativ schnell vermixt. Aber ich bin auch der Meinung, dass das ebenso gut mit Whisky funktioniert. Ja. Es ist vielleicht auch ein bisschen polarisierender Und tatsächlich gibt es viele, die ein bisschen davon abgeschreckt sind, wenn sie das lesen und sich dann halt eher für die Rum- oder für die Gin-Geschichten dann entscheiden, weil sie eben in ihrem Kopf immer noch dieses rauchig-torfige haben. Was aber ja auch nicht schlecht ist, ne? Davon abgesehen, möchte ich nur mal fürs Protokoll sagen. Mhm. Und dadurch erkläre ich mir einfach, dass es da vielleicht mengenmäßig gerade in den genannten Büchern da viel mehr in diese Richtung gibt an Rezepten.
Was würdest du jetzt so für dich als besten Whisky-Cocktail beschreiben?
Ich bin tatsächlich, da werden mich vielleicht jetzt einige steinigen wollen, aber ich bin ein ganz großer Sazerac-Fan und zwar bin ich da auch noch einer der Sorte, die das Ganze auch noch komplett vermixen mit Cognac, also Half Cognac, Half Bourbon, ja. Und das Ganze noch mit einem schönen Absinthe-Spray im Glas, damit man, weil ich bin ja Schwabe, ne, man will ja nicht so viel von dem Absinthe verschwenden, dann nehmen wir ein Absinthe-Spray, ein bisschen Zucker, Zitronenzeste und beschube das and that's it. Ja, das ist auf mein absoluter Go-To-Drink. Der funktioniert übrigens auch mit 2 Tonnen Peschube. Das musste ich ertragen, in Anführungsstrichen, als ich mit meinem Kollegen, dem Tim, in New Orleans an der Bar saß und wir uns natürlich 2 Sazeracs bestellt haben und die Barkeeperin dann einfach gefühlt eine Minute lang da stand und in ihren Shaker übrigens Peschubitter reingeballert hat und wir uns echt schon angeschaut haben und mit ganz großen Augen gesehen, was zur Hölle macht ihr da? Und dann hat die das im Shaker gerührt und also eigentlich so gar nicht das, was du dir vorstellst, wenn du dann ins glamouröse New Orleans gehst, so denkst du es dir und einen klassischen Sazerac bestellt. Aber am Ende hat sie es dann in die Gläser reingemacht und hey, vielleicht war es, ich nenne es das Pausenbrot-Prinzip, dass das nirgendwo das Pausenbrot so gut schmeckt wie auf dem Pausenhof. Oder ja, die Pina Colada am Strand. Ja, vielleicht war es auch das, aber wir waren trotz dessen, dass wir so krass skeptisch waren, weil das kann in dem Kopf nicht gut schmecken, haben wir es probiert und es hat echt tatsächlich geschmeckt. Also ja, Sazerac wäre meine Wahl.
Okay, sehr schöne Wahl. Ich finde es auch ein ganz, ganz hervorragender Cocktail. Lass uns an der Stelle mal zu Hörerfragen kommen. Wir haben jetzt auch zu Cocktails und zu dem Thema, was wir vorhin angesprochen haben, also verschiedene Whisky-Nationen, haben mir im Vorfeld auch noch einige Hörerfragen gestellt im Alpha Spirits Whisky Club. Und die würde ich dir jetzt gerne 1:1 und ja unkommentiert mal weitergeben und mal, ja, mich würde auch interessieren, was du als Antwort auf die einzelnen Fragen gibst. Bist du bereit?
Bin bereit.
Okay, super. Die erste Frage kommt von Manfred. Er fragt, wie geht ihr vor mit dem Entscheid, welcher Whisky ins Angebot kommt und welcher nicht? Also wer hilft bei der Suche danach und welche Kriterien muss dann der entsprechende Whisky überhaupt erfüllen?
Okay. Wie bereits vorhin auch schon angesprochen, der Uwe Heine, mein Geschäftspartner und ich, wir sind da in Abstimmung miteinander. Meistens läuft es tatsächlich so, dass entweder jemand in die Bar kommt, natürlich mit Termin vorher, und die Produkte oder die verschiedenen Produkte vorstellt. Ja, und dann machen wir da tatsächlich einfach eine Verkostung. Manchmal auch eine Blindverkostung, dass wir uns gar nicht davon beeinflussen lassen, welche Marke und welches Label das ist. So haben wir es zum Beispiel übrigens auch in der Anfangszeit gemacht, wo wir unser Gesamtportfolio ausgesucht haben, haben wir Blindverkostungen gemacht, um einfach überhaupt nicht davon beeinflusst zu werden, was für ein Produkt es ist. Das ist erstmal die Stufe 1. Dann muss es ja erstmal funktionieren. Also wenn das Produkt uns schmeckt, beiden, dann ist es in Anführungsstrichen schon mal eine Stufe weiter. Dann geht es natürlich um den Preis. Ah, das am Ende geht es um die Kalkulation und ob ich das verkauft bekomme. Wenn das auch zufriedenstellend ist, kann es je nachdem natürlich durchaus sein, dass man dann auch da über einen Vertrag spricht. Aber in der Regel läuft es dann bei uns so, lass uns die Flasche da und wir schauen, ob es gut ankommt. Und dementsprechend verkaufen wir es ab und bestellen dann nach. Das ist erstmal so der ganz normale Verlauf. Es kommt aber natürlich durchaus auch vor, dass einer meiner Jungs oder eine meiner Mädels mit einem Produkt um die Ecke kommt, hey, krass, das habe ich hier und da probiert und das war super. Und dann bestellen wir das auch schon mal, klar, und probieren es aus. Und auch so kann es durchaus sein, dass es bei uns in der Backbar landet. aber auch auf Messen. Ja, also den Barkonvent Berlin oder der verschiedenen anderen Möglichkeiten, Spirituosen vor Ort zu verkosten. Letztes Jahr kamen wir leider nicht in den Genuss, aber ich hoffe mal, dass es Ende des Jahres oder vielleicht nächstes Jahr soweit sein wird, dass man die durchprobiert. Und wenn da was Tolles dabei ist, was uns überzeugt, dann wird das ins Portfolio aufgenommen bei uns.
Okay, die nächste Frage kommt von Annick. Welche weiteren Bausteine, also andere Alkoholika, Filler, Bitters, Garnituren, im Drink oder Cocktail unterstützen einen phenolischen Malt und welche passen gar nicht und warum?
Hi Annika erstmal. Sehr komplexe Frage, gefällt mir sehr, durchaus. Es ist aber schwer zu beantworten. Und einerseits würde ich da jetzt tatsächlich nicht so weit gehen und das irgendwie krass einkategorisieren wollen. Weil letztendlich, klar, könnte man sagen, das funktioniert super einfach und das funktioniert sehr gut. Aber gerade wenn wir auch in die Richtung Gast schauen und wir dadurch, dass wir sehr, sehr viele Tailor-Made-Drinks machen, die auf den Gast tatsächlich zugeschnitten sind, muss ich tatsächlich auch immer vom Gast ausgehen. Und ich kann und möchte da mich dann nicht festlegen.
Okay, gut. Die nächste Frage kommt von Tobias. Und seine Frage geht generell zum Spiel von Spirituosen und Industrie. Also oft versucht ja die Industrie, bestimmte Marken oder Spirituosenkategorien zu pushen. Wie schätzt du jetzt solche künstlichen Trends ein und welchen Einfluss haben Pouring-Verträge bei der Gestaltung des Rückbuffets?
Auch sehr gute Frage, die sehr tief greift. Ja, es passiert immer wieder, dass manche Marken jetzt vielleicht nicht unbedingt forciert in der Whisky, im Whisky-Business, aber natürlich, dass auch andere Marken da mit dem Geldkoffer um die Ecke kommen. Gerade beim Thema Filler kann das passieren, dass da große Player oder auch neu auf dem Markt, die mit dem Geldkoffer um die Ecke kommen und sagen, hey, das wird jetzt gepusht. Das kann passieren. Allerdings muss man auch immer im Hinterkopf behalten, und das tun leider manche nicht, sondern lassen sich davon blenden, dass die Preise dann meistens von diesen Produkten auch entsprechend krass sind. Ja, es bringt mir nichts, wenn ich am Ende eine Kalkulation mache und mir der Werbekostenzuschuss oder die Rückvergütung mir am Ende gar nichts bringt, weil wenn ich ein anderes Produkt verkaufen würde, was meiner Meinung nach genauso gut ist, mir aber keine riesige Summe an Geld anbietet, dann entsprechend sogar günstiger ist. Das ist alles schon vorgekommen, also gerade bei den Rechenbeispielen, und es sich einfach nicht lohnt. Also durchaus, um auch nochmal auf die Frage zurückzukommen, gibt das natürlich einen bestimmten Einfluss. Gerade bei Bars, die jetzt gerade anfangen, irgendwie aufzumachen, vielleicht nicht eben so ein finanzielles Polster haben. Und die lassen sich durchaus gerne auch mal beeinflussen, dass sie sagen, hey, das Produkt ist jetzt nicht ganz so gut, aber das wird jetzt gerade gepusht, ist jetzt gerade im Fokus und deswegen nehme ich es jetzt auf als Pouring. Also Pouring-Spirituose sagt man zu Spirituosen, die als Standard ausgeschenkt werden. Wenn jetzt zum Beispiel jemand Whisky Sour bestellt, dann ist die pure Spirituose die, die man dann da reinmischt, wenn er nichts anderes dazu sagt. Ja. Also ja, es geht schon in eine bestimmte Richtung und es ist durchaus möglich, dass man den Markt dadurch beeinflusst. Auf unser Beispiel jetzt gesehen, wir gehen tatsächlich immer in erster Linie von der Qualität ab. Die Frage so richtig beantwortet für dich?
Für mich schon. Ich hoffe für Tobias auch.
Okay. Ansonsten gerne nochmal nachfragen im persönlichen Gespräch oder per Facebook.
Gerne. Die nächste Frage kommt von Michael. Macht man sich im Barbereich Gedanken über Geschmacksveränderungen bei lange geöffneten Flaschen und tut man was dagegen? Ich denke, die Frage, die ist absolut auf euch zugeschnitten bei eurem Riesenportfolio.
Vollkommen. Ja, absolut. Ich habe da in der Vergangenheit tatsächlich auch viel rumexperimentiert, bin krass gescheitert mitunter. Definitiv. Also, wie du sagst, bei uns im großen Portfolio haben wir, ich habe ja vorhin schon angesprochen, in welche Richtung es geht. Wir einerseits versuchen wir, eine gute Drehung auf die Spirituosen zu bekommen. Das es gar nicht so weit kommt, dass die Spirituose so lange oder der Whisky oder der Rum oder der Wodka, bei Wodka ist es weniger ein Problem, aber gerade bei den Fassgelagerten, absolut, bin ich der Meinung, das ist meine persönliche Meinung, dass man das in einem Jahr, dass es nach einem halben Jahr nicht besser wird unbedingt. Das Einzige, bei dem ich es festgestellt habe, ist tatsächlich Mescal. Irgendwie, ist das die Sonderspirituose, was das angeht.
Also du meinst, dass aber er nach einem halben Jahr besser wird, oder?
Es kann passieren, dass tatsächlich durch ein bisschen Oxidation, ist mein eigenes Empfinden, das eine oder andere da nicht unbedingt schlechter wird, zumindest mal. Also, ja, wir achten darauf. Wir haben da tatsächlich auch schon alles Mögliche ausprobiert. Also mein größter Fail, den kann ich mal erzählen, mein größter Fail war, ich hatte einen super teuren, für meine Verhältnisse damals, super teuren Whisky. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Es war, glaube ich, ein Dalmor. Ja, nicht unbedingt King Alexander, aber also für mein damaliges Empfinden war es unglaublich teuer und ich würde den ganz wenig verkaufen und deswegen kam ich auf die glorreiche Idee, einen dieser Vakuumstopfen zu nehmen, diese Silikon-Vakuumstopfen, die man normalerweise für Wein nimmt, kennst du ja wahrscheinlich auch. Und habe da die Luft rausgepumpt und natürlich in meiner Theorie, in meinem Kopf war dann, ja, weniger Luft beziehungsweise Sauerstoff in der Flasche, also bleibt er auch länger gut. Was ich nicht bedacht hatte, ist, dass durch den Unterdruck natürlich alles auch ein bisschen sich leichter verflüchtigt und tatsächlich hat diese Spirituose langsam aber sicher sich in das Silikon reingefressen. Und was ich jetzt, ich habe die Flasche, glaube ich, irgendwo hier bei mir daheim immer noch. Auch mit einem Rum habe ich es ausprobiert. Ich glaube, einen Old Monk. Es schmeckt nur noch nach Plastik. Ganz schrecklich.
Aber also wie meinst du, dass der Whisky sich in das Silikon reingefressen hat? Weil der hat ja, abgesehen vom Headspace, hat er keinen Kontakt dazu.
Ja, in der Theorie nicht. In der Theorie nicht. Aber in der Praxis kann ich dir tatsächlich sagen, dass der Geschmack, also der Silikonplastik, also dieser ganz penetrante Plastikgeschmack, tatsächlich in die Spirituose reingegangen ist. Obwohl nur aerob da praktisch eine Übertragung stattgefunden hat. Ich erkläre es mir tatsächlich damit, dass durch den Unterdruck alles ein bisschen leichter verflüchtigt und halt der Alkohol dementsprechend dann das Ganze angreift und der Geschmack dann dadurch tatsächlich in die Flüssigkeit übergegangen ist und ich mir die gesamte Flasche versaut habe. Also ich glaube die Hälfte der Flasche. Ja, oder drei Viertel.
Okay, das ist natürlich richtig, richtig ärgerlich. Wobei ich auch sagen muss, es gibt natürlich auch, was die Unterdruck Stopfen und so weiter angeht, auf dem Markt natürlich auch qualitative Unterschiede, je nachdem welche man nimmt. Und ich muss persönlich sagen, also ich habe damit jetzt sehr, sehr gute Erfahrung gemacht. Also ich habe viele der selteneren Whiskys, die ich jetzt nicht so häufig konsumiere, die habe ich schon viele mit dem Vakuumstopfen vakuumiert. Natürlich jetzt nicht über 2-3 Jahre, das ist klar. Aber über einige Monate, muss ich sagen, habe ich da jetzt keine so nachteiligen Effekte gesehen, dass ich sagen würde, geht überhaupt nicht. Und klar, also der hat definitiv Nachteile. Also das, was du gesagt hast, dass der natürlich ein Teil der Flüssigkeit, dass der in die Gasphase übergeht aufgrund des Unterdrucks, klar. Das ist, also wie gesagt, aufgrund dessen ist so ein Stopfen halt auch nichts für die Ewigkeit. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kenne bis dato, mal abhängig natürlich von der Qualität der Unterdruckpumpe, keine adäquate Lösung, die an so eine Unterdruckpumpe rankommt.
Das ist tatsächlich ein guter Input. Vielleicht werde ich mich doch wieder dran wagen. Ich glaube, das hat mich, diese Erfahrung damals hat mich, glaube ich, so verprellt.
Ja, und es ist ja auch ärgerlich. Es ist ja auch wirklich ärgerlich.
Ja, ungefähr so, wie wenn du einfach einen schlechten Humidor hast und deine gesamten Zigarren eingeschimmelt sind. Ja. Ich glaube, damit würde ich es. Und dann hat es das einfach für mich komplett versaut. Vielleicht wage ich mich da nochmal dran. Ich werde mal schauen, was da qualitativ hochwertigeres auf dem Markt gibt. Also ich kenne von einigen Kollegen, die zum Beispiel auch hingegangen sind, um den Headspace eben so zu begrenzen, dass es auch nicht viel Oberfläche gibt, die hingegangen sind und das in andere Flaschen umgefüllt haben teilweise oder aufgeteilt haben. Ich kenne auch von Kollegen, die, es gibt ja mittlerweile auch schöne Stickstoffvariante, dass man da halt den Headspace, die Luft austauscht durch Stickstoff und so weiter. Wir machen das tatsächlich bei uns in der Bar nicht. Wir gehen oder sind der Meinung, gute Drehung, schnelle Drehung und dann funktioniert die Geschichte auch.
Okay, die letzte Frage, die kommt von Andrea. Spielen deutsche Whiskys bei euch eine Rolle? Also ist deutscher Whisky gefragt?
Hallo Andrea, vielen Dank für die Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, wir haben, klar, Schliers ist am Start. Wir haben auch das eine oder andere Produkt da, aber es kommt sehr selten vor, bin ich jetzt ganz, ganz ehrlich. Also gerade bei der Nachfrage kommt das ganz selten vor. Wir empfehlen es hin und wieder auch mal, durchaus, ja, gerade auch, um mal den Horizont ein bisschen zu erweitern, dass es tatsächlich auch sehr trinkbare Whiskys aus Deutschland gibt. Aber nachgefragt wird das ganz selten.
Okay. Also definitiv kein, ja, Big Player bei euch an der Bar, was Whisky angeht.
Nein, leider nicht.
Okay. Super, dann sind wir mit den Fragen jetzt auch schon am Ende und eigentlich auch mal am Ende der Podcast-Folge. Erik, da möchte ich mich wirklich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Das war wirklich eine sehr, sehr, ich glaube, wir sind jetzt circa Pi mal Daumen bei einer Stunde. Es war wirklich eine sehr, sehr unterhaltsame Stunde. Hat mich sehr gefreut. Ja, ich habe jetzt auch gerade, also es war so kurzweilig, ich habe jetzt wirklich total die Zeit vergessen. Also wie gesagt, vielen Dank dafür. Das waren wirklich sehr, sehr interessante Einblicke jetzt auch mal in die Whisky-Szene außerhalb des reinen, normalen Purgenusses. Also es hat, muss ich auch wirklich sagen, so meinen Horizont ein bisschen erweitert, das Gespräch.
Wow, freut mich sehr. Auch für mich vielen Dank. Gerade hier auch die interessanten Fragen. Vielleicht wage ich mich tatsächlich an diese Unterdruckpumpe mal ran. Ich weiß es noch nicht genau. Jetzt haben wir ja jede Menge Zeit, um es zu testen. Auch dir vielen, vielen Dank. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, man sieht sich dann demnächst mal in real, wie man so schön sagt.
Auf jeden Fall. Also sobald die ganze Geschichte mit Ausgangsbeschränkungen vorbei ist, komme ich gerne mal bei euch in der Bar vorbei.
Ich freue mich drauf. Und auch da, wenn irgendjemand Fragen hat und die darüber hinausgehen, stehe ich da gerne immer Rede und Antwort. Einfach auf Instagram nach Erik.Bergmann suchen und dann bin ich da gerne dazu bereit, auch ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Okay, alles klar. Ich danke dir und wünsche dir eine schöne Zeit.
Danke dir auch. Einen schönen Tag noch.
In diesem Interview unterhielt ich mich mit Erik Bergmann. Er betreibt zusammen mit Partner und Team die Bar Jiggerton Spoon und gehört zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Barszene. Im Interview verrät er, wie ein gutes Beratungsgespräch über Whisky aussehen kann und warum er gerne Wodka vor einem Whisky-Tasting serviert. Möchtest du nun noch mehr über Whisky erfahren, kannst du gerne deinen kostenfreien Aufnahmeantrag zu uns in den Alpha Spirits Whisky Club auf Facebook stellen. Den Link dorthin, den findest du in der Beschreibung dieser Episode. Viele Grüße und bis nächste Woche, Philipp.